Ja, ich fange jetzt einmal an mit einem Bericht über den Kongress. Also vom 27. bis zum 30. August 2009 fand der diesjährige Tierbefreiungskongress auf der Burg Lora in Nordthüringen in Deutschland statt. Als Treffen der Tierrechts- bzw. Tierbefreiungsbewegung untertitelt, weist die Intention der Organisatorinnen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Bewegung zu behandeln, in der Hoffnung, mit dem Kongress nicht weniger als einen Wendepunkt in der Bewegungsarbeit zu setzen. Die Probleme der Tierbefreiungsbewegung sind vielschichtig, wie es in der Ankündigung heißt. Gemeinsam sollte auf dem Kongress nach Lösungsmöglichkeiten gesucht werden und Wunsch war es, Zeit und Raum zu schaffen, der Bewegung zu einem Bewusstsein ihrer selbst zu verhelfen. Dies ist insofern als spannend einzuschätzen, da die Tierrechts- bzw. Tierbefreiungsbewegung ja äußerst heterogen zusammengesetzt ist und es nicht zuletzt aus herrschaftskritischer Sicht in ihr einiges an Bürgerlichem zu problematisieren gibt. Grundsätzlich haben sich die Organisatorinnen bemüht, den anreisenden Aktivistinnen möglichst auch Raum zur Beteiligung einzuräumen. Da im Vorfeld gab es da einen Aufruf, sich inhaltlich einzubringen, vielleicht selber einen Workshop oder eine andere Veranstaltung zu gestalten. Aber auch die Kochtruppe beispielsweise setzte sich aus angereisten Aktivistinnen zusammen. Und während des Kongresses bestanden vielfältige Möglichkeiten, unterstützend oder gestaltend mitzuwirken. Angereist waren Aktivistinnen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, aber auch aus anderen Ländern, wie zum Beispiel aus Finnland. Zahlenmäßig waren die Aktivistinnen schwer einzuschätzen, es werden aber wohl über ungefähr, weiß nicht, 200 gewesen sein. Ihnen bot sich auf dem Kongress natürlich auch viel Raum und Möglichkeit zur Vernetzung. Der Tierbefreiungskongress bot ein äußerst umfangreiches Programm. An den 4 Kongresstagen gab es bis zu 3 Workshops oder Vorträge gleichzeitig. Insgesamt lag der Schwerpunkt dabei deutlich auf partizipativen Veranstaltungsformen. Es gab eben weniger Frontalvorträge, dafür aber viele Workshops und viele Möglichkeiten zur Diskussion. Und an 2 Abenden waren Podiumsdiskussionen angesetzt, die sich mit zentralen Fragen der Bewegung auseinandersetzten. Auf diese wird aber eben im späteren Verlauf der Sendung noch eingegangen. Ja, thematisch geboten wurden, wie für einen Kongress einer so aktionistischen Bewegung, wie es die Tierbefreiungsbewegung eine ist, naheliegend, auch viele praktische Veranstaltungen, zum Beispiel Workshops über die Arbeit in politischen Gruppen, dann über kreative Aktionen des zivilen Ungehorsams oder Aktionsformen überhaupt im Allgemeinen. Auch über eine Aktion in Hannover, wo am 2. Juli bis zum 12. August ein Gelände, wo ein Tierversuchslabor gebaut werden sollte, besetzt worden war, wurde berichtet. Dann zu den theoretischen Themen. Da gab es Vorträge eben über die Geschichte der Tierrechts- bzw. Tierbefreiungsbewegung in Deutschland und in Finnland. Und die Geschichte der Tierbefreiungsbewegung in Finnland wird auch in unserer nächsten Sendung Thema sein. Die Repression in Österreich war natürlich auch ein Thema und der Faktor der Selbstkritik der Bewegung stellt nach Meinung der Organisatorinnen die einzige Möglichkeit einer progressiven Weiterentwicklung der Bewegung dar. Dies schlug sich dann auch eben im Programm nieder, wie eben der kritischen Reflexion über die Bewegung und deren Arbeit und Aktionen wurde breiter Raum geboten. Da gab es zum Beispiel einen Workshop, der sich mit der kritischen Betrachtung der Kampagnenarbeit befasste. So einen ähnlichen Workshop gab es auch schon bei den Liberation Days in Wien. Dann gab es noch die Anglistin und Sozialhistorikerin Mike Roscher, die thematisierte in ihrem Vortrag mit dem Titel »Über die visuelle Repräsentation der Tierrechtsbewegung, Bildanalyse und Kritik«, wie sich die Bewegung über Symboliken und Bilder selbst inszeniert, wo sich nicht nur aus einer genderkritischen Perspektive einige Problematiken auftun und wobei durch die Inszenierung der menschlichen Protagonistinnen der Bewegung die Tiere, die doch eigentlich eben im Zentrum stehen sollten, marginalisiert werden. So einen, den gleichen Vortrag gab es auch schon bei den Liberation Days im Mai in Wien. Dann gab es noch, unter dem Titel Go Vegan or Go to Hell, Kritiken an veganen Identitätspolitiken, da setzten sich 2 Aktivistinnen der Berliner Tierrechtsaktion kritisch mit der identitätsstiftenden Funktion von Veganismus auseinander. Eben, und dazu bringen wir jetzt ein kurzes Interview, wo sich die Aktivistinnen zu ihrer Motivation, den Workshop abzuhalten, äußern und kurz über die stattgefundene Diskussion und allgemein zum Thema Identitätsstiftung was erzählen werden. Okay, das kommt jetzt.
Diesen Workshop angeboten, nicht weil wir uns damit total gut auskennen und glauben, dass wir auf alle relevanten Fragen deine Antwort haben. Also wir sind keine Expertinnen, aber wir haben für uns gemerkt, dass wir das Thema ziemlich wichtig finden. Gerade weil in einer Bewegung, die sich selbst als herrschaftskritisch versteht, doch relativ viele unbewusste Ausgrenzungsmechanismen stattfinden.
Ja, und weil Veganismus einfach ein ziemlich großes Thema ist in der Tierrechtsszene, welches allerdings schon ein relatives Schattendasein führt. Also uns ging es vor allen Dingen darum, dass Veganismus ganz oft identitär begründet wird, dass über eine so krasse Abgrenzung, wie eben Veganismus so zum in Anführungsstrichen normalen Leben, eben ganz schnell so ein Bild von Gut und Böse geschaffen werden kann, dass ich mich selbst als gut darstellen kann. Und das geht uns halt stark an den Inhalten vorbei und wir wollen halt auch problematisieren, dass viele Verhältnisse in unserer Gesellschaft schwieriger sind als einfach ein bloßes Gut und Böse und dass es zum Beispiel auch komplexe ökonomische Warenkreisläufe gibt und dass ich bei einer Handlung, in der ich etwas kaufe, nicht von vornherein sagen kann, jetzt habe ich gut gehandelt oder jetzt habe ich schlecht gehandelt und dass wir uns ständig selbst hinterfragen müssen.
Veganismus ist ja ein ziemlich krasses Kriterium, um seine eigene Identität zu definieren. Und wir finden eben, es ist wichtig, darüber selber zu reflektieren, denn es gibt ja nicht den perfekten Veganismus. Auch wenn man vegan konsumiert, dann richtet man erheblichen Schaden an. Und vegan ist vielleicht auch, finden wir, sollte man zumindest mal hinterfragen, vielleicht nicht unbedingt besser als andere Konsumptionsformen.
Auch wenn ich finde, dass vegan schon ein Stück weit besser ist, glaube ich, dass wir mit so einer krassen veganen Identität nicht unbedingt weiterkommen, wenn wir sie halt bloß als Identität sehen und nicht als Utopie, als einen Prozess, auf den wir hinwirken wollen, hin zu einer Gesellschaft frei von Ausbeutung, sei das nun an nichtmenschlichen Tieren oder an Menschen. Und problematisch fanden wir außerdem, dass eben mit dieser veganen Identität nicht getan ist, dass Tierrechtlerinnen und Tierrechtler halt ganz oft so zum Beispiel in Jugendkulturen drinstecken und zum Beispiel über Aussehen oder über ihre sprachlichen Codes ganz oft ziemlich ausgrenzend wirken können und das alles so ein bisschen so ein kleiner exklusiver Club wird, was wir so allerdings nicht akzeptieren wollen. Wir wollen so Ideen wie Veganismus auch weiter in die Gesellschaft hineintragen und überlegen, wie wir das vielleicht effektiver machen können. Und so Denkanstöße an Leute, die schon aktiv sind, zu geben, ist, glaube ich, ein ganz guter Weg.
Also die Diskussion in den Gruppen, wie sie nachher in der Großgruppe vorgestellt worden ist, fanden wir sehr positiv, fanden wir auch sehr spannend. Das mit dem Dilemma ist so eine Sache, ich meine, natürlich gibt es Identitäten und Menschen können nicht ohne Identitäten leben. Was wir an Identitätspolitik problematisch finden, ist, dass es oft gar nicht wirklich um Inhalte geht, die als die der Abgrenzung zugrunde liegen, sondern um Egos, also darum, dass einzelne Leute sich profilieren wollen. Wir finden es natürlich wichtig, uns von bestimmten Positionen und Gruppierungen auch abzugrenzen. Wir glauben eben, dass es ohne Identitätspolitik gar nicht funktioniert. Und es ist eben wichtig, dass wir alle selber immer wieder darüber reflektieren, warum wir uns in bestimmten Situationen wohlfühlen und in anderen nicht und warum wir uns auf eine bestimmte Art und Weise von bestimmten Situationen und Gruppierungen abgrenzen möchten. Ich finde es eben wichtig, dass das auf der Grundlage von Inhalten passiert.
Ich fand die Diskussion auch sehr konstruktiv, war echt positiv überrascht, weil ich finde, dass es schon ein ziemlich heikles Thema ist und dass auch so Auseinandersetzungen mit sich selbst und mit eigenen Verhaltensweisen auch relativ schnell so Blockaden hervorrufen kann. Wir sehen das in der alltäglichen Arbeit ganz oft, wenn wir so mit Fleischfresserinnen, in Anführungsstrichen bitte, diskutieren, dass eben ganz schnell so Abwehrhaltungen kommen, wenn mit dem eigenen Verhalten konfrontiert wird. Und ich finde allerdings, dass es halt sehr wichtig ist, solche Konfrontationen zu wagen. Und genauso wie für viele andere Identitäten, die uns zugeschrieben werden und die vermutlich noch viel krasser unser Leben prägen, sei das jetzt Geschlecht oder, keine Ahnung, Hautfarbe, unsere Schichtzugehörigkeit, weiß nicht was. Wir sollten versuchen, uns möglichst umfassend darüber ein Bild zu machen, wo wir überhaupt selbst stehen in dieser Gesellschaft, um zu schauen, wo wir überhaupt hinwirken können. Und ich finde, dass Identitätspolitik ein ziemlich unterschätztes Thema dabei ist, weil ich glaube, dass unsere eigene gesellschaftliche Reichweite nur so weit sein kann, wie wir selbst überhaupt reflektieren, wo wir stehen und wie wir sprechen zum Beispiel und was wir wie denken und warum.
Ja, beim diesjährigen Tierbefreiungskongress gab es, wie schon erwähnt worden ist, auch an zwei Abenden Podiumsdiskussionen. An einem Abend war das Thema die Strategien der Tierrechts-Tierbefreiungsbewegung, an einem anderen Abend die theoretische Ansätze der Tierrechts-Tierbefreiungsbewegung. Das könnte etwas verkürzt als die Frage nach Theorie und Praxis paraphrasiert werden. Und bei diesen beiden Podiumsdiskussionen hat sich ganz offen eben gezeigt, dass und wo die Bruchlinien in der Tierrechtsbewegung verlaufen. Zur Podiumsdiskussion zum Thema der Strategien der Tierrechtsbewegung, da waren auf dem Podium und im Publikum eine ganze Bandbreite von Ideen vertreten, zum Beispiel die Idee von Bündnispolitik, so wie es auch andere zivilgesellschaftliche Bürgerinitiativen praktizieren. Dann gab es den Standpunkt des klassischen Straßenaktivismus, mal eben reformistischer, mal radikal und kompromisslos von der Einstellung her. Und es waren auch aber gesellschaftskritische Positionen vertreten, die sogar darauf hinauslaufen, in Bündnissen mit Linken, die man als spezizistisch bezeichnen könnte, zeitweise mehr Sinn sehen als in Bündnissen mit bürgerlichen Tierrechtlerinnen. Da war also die gesamte Bandbreite von Divergenz, was es an Ideen in der Bewegung gibt, sichtbar. Das hat man eben in Beiträgen vom Podium als auch in den Publikumsdiskussionsbeiträgen gemerkt, wo abwechselnd, kann man sagen, der Wunsch nach Abgrenzung, aber auch nach Kooperation mit anderen Gruppen artikuliert worden ist. Da gab es auch einiges an Unverständnis anderen Positionen gegenüber. Es gab sogar auch Unverständnis, was jetzt den Dissens genau betrifft. Das war da sehr zu spüren. Ähnlich war es in der Podiumsdiskussion über die theoretischen Ansätze der Tierrechts-Tierbefreiungsbewegung. Hier drehte sich die Diskussion um Fragen der Analyse des Mensch-Tier-Verhältnisses, mithin Fragen der Analyse der Gesellschaft als solcher. Noch deutlicher als hier konnten die Widersprüche innerhalb der Bewegung nur schwer vor Augen geführt werden. Im Folgenden hören wir Marco Maurizi, einen italienischen Philosophen mit einem Schwerpunkt kritischer Theorie, der als Teilnehmer dieser Podiumsdiskussion aufgetreten ist und dabei der Vertreter der Position des historischen Materialismus und der kritischen Theorie war. Er wird über seinen Diskussionsbeitrag sprechen. Da kann ein Satz aus dem Abstract paradigmatisch zitiert werden, wo es heißt, keine Bewegung, die eine politische Revolution im Denken und der Praxis der Menschen vollbringen möchte, kann es sich leisten, die wirtschaftlichen Gesetze des gesellschaftlichen Ganzen zu ignorieren. In seinem Beitrag wird er auch auf zwei weitere auf dem Podium vertretene Richtungen sprechen, nämlich die der Moralphilosophie und des Poststrukturalismus.
Bei der Podiumdiskussion war ich sozusagen Vertreter der kritischen Theorie und historischen Materialismus. Während der anderen Theorien waren also Moralphilosophie und Poststrukturalismus. Und ich habe versucht, das dialektische Verhältnis zwischen Mensch und Tier, Vernunft und Natur darzustellen. Und dieses Verhältnis geschichtlich und gesellschaftlich zu bearbeiten. Das heißt, man kann diese Beziehung zwischen Natur und Vernunft, Mensch und Tier, nicht erklären, wenn man nicht die echte, also die echte Geschichte, also was tatsächlich passiert in unserer Vorgeschichte und unserer Geschichte passiert, nicht denkt. Und meiner Meinung nach eine ganz wichtige Stellung hat in unserer Geschichte die neolithische Revolution, also dieser Übergang von nomadischer Gesellschaft zum sesshaften Gesellschaften und wobei man auch denken muss, dass Menschen angefangen haben, Tiere zu züchten und Pflanzen auch zu domestizieren, sozusagen, also die Ackerbau. Das war schon eine Revolution in unserer Verhältnis zur Natur, weil die andere Spezien, also die andere Arten, die andere Tiere und Pflanzen haben ihre Selbstständigkeit verloren. Und das ist das Geburtsdatum der Herrschaft überhaupt, der Herrschaft über die Natur, aber auch der Herrschaft über den Menschen, weil eben das Staat zu diesem Geschichtspunkt zurückgeführt. Man kann das Geburtsdatum des Staates zu diesem zeitlichen Punkt zurückführen. Und meine Ansicht ist, dass durch die Beherrschung der Natur, die äußere und innere Natur, also Ideen herausgestellt, also von Gerechtigkeit, Friede, Solidarität, die uns von der natürlichen Welt unterscheiden, obwohl man muss auch sagen, dass diese Ideen nie verwirklicht geworden sind, also nicht verwirklicht wurden. Und die Frage ist nun, ob wir diese Ideen nur als Selbstillusionen einfach denunzieren müssen oder ihr bereits Inhalt zu bewähren und versuchen, die zu realisieren. Und natürlich hat die kritische Theorie das als Ziel sich gewählt. Zur Moralphilosophie würde ich sagen, dass es um einen Bereich handelt, wo keine Rede von Geschichte und Gesellschaft ist. Also für die Moralphilosophien ist der Mensch als Individuum wichtig, also Ethik ist, hat mit dem individuellen Handel zu tun und nicht mit dem gesellschaftlichen Handel zu tun. Das gehört natürlich zur Politik oder zur Kritik der politischen Ökonomie. Ich sehe auch ein Problem mit der Moralphilosophie insofern, dass es sich kaum für Geschichte interessiert. Es gibt natürlich auch Moralphilosophien, die sich als geschichtlich denken, zum Beispiel der Relativismus, wo man sagen kann, dass jede Gesellschaft begründet seine Moral-Weltanschauung unterschiedlich, aber dazu müssen wir auch beschließen, dass es keine universelle Moralphilosophie gibt. Also wenn wir von Moralphilosophie im Sinne von einer universellen Theorie des menschlichen Handelns, muss man sagen, dass die Gesellschaften und Geschichten nie in Frage kommen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, dass die kritische Theorie oder der Marxismus hatten einen Schwerpunkt genau in dem Versuch, Geschichte und Gesellschaft als fundamental, also das Allerwichtige für das Verständnis der menschlichen Bewusstsein und des menschlichen Handels sind. Von der anderen Seite versucht ein Poststrukturalismus die Begriffe der westlichen Tradition zu dekonstruieren, so sagen sie, und natürlich kann man bei dem Poststrukturalismus nicht von Natur an sich die Rede ist, von Vernunft oder von Mensch auch, wer weiß ich. Alle diese Begriffe müssen dekonstruiert werden. Das Problem hier ist, dass Natur eigentlich kein Begriff ist, sondern ein Prozess. Und ich habe versucht, die Natur als das Prozess darzustellen, wo Mensch sich als anders als die Natur vorstellt, aber gleichzeitig diese Selbstvorstellung des Menschen eine Illusion ist. Also es gibt ein Versagen des Geistes, sich als anders als die Natur darzustellen. Und dieser Prozess kann man nicht dekonstruieren, weil wir immer schon in diesem Prozess uns finden. Und es ist unmöglich, also aus diesem Prozess herauszuspringen und sich von draußen zu denken und zu dekonstruieren. Was wir machen können, was die kritische Theorie versucht zu tun, ist Natur und Vernunft als Gegenpole eines Prozesses zu verstehen. Wobei man auch sagen muss, dass wenn wir von Natur sprechen, sind wir nicht außer diesem Prozess, sondern wir befinden in diesem Prozess. Und genau deshalb können wir nicht von Natur und Vernunft als etwas, also zwei verschiedene Sachen reden, sondern wir müssen sie immer in einer dialektischen Beziehung erklären.
Weiter heißt es im Abstract zu Maurizis Diskussionsbeitrag: Die Dialektik der Aufklärung von Theodor Adorno und Max Horkheimer bietet eine fortschrittliche Interpretation und Kritik der Naturbeherrschung an. Menschen müssen die Natur beherrschen, um ihre Angst zu überwinden. Eine solche Naturbeherrschung impliziert aber die Aneignung der äußeren und der inneren Natur, also die Ausbeutung von Tieren und die Entfremdung des menschlichen Geistes von der Natur. Das ist die Grundstruktur, aus der die gesamte Ordnung der Zivilisation, das heißt die Geschichte der hierarchischen Gesellschaft, verstanden werden kann. Dieser Aufbau kann nicht abgeschafft werden, wenn ihre Basis die Naturbeherrschung fortdauert. Adorno, Horkheimer und Marcuse haben klargemacht, dass eine befreite, nicht mehr kapitalistische Gesellschaft im Sinne von Marx und Engels ohne die Befreiung der Natur sich nicht vorstellen lässt.
Beim Podiumsdiskussion habe ich mit einem Zitat von Horkheimer angefangen, der sagt, die Naturbeherrschung schlägt Menschenbeherrschung ein. Das heißt, es gibt eine Psychoalität zwischen Naturbeherrschung und Menschenbeherrschung und das kann man geschichtlich erklären. Zur Beherrschung der äußeren Natur durch die Arbeit war eine gewisse Beherrschung der inneren Natur notwendig. Das heißt, um die Natur durch Arbeit zu beherrschen, sollten Menschen zuerst ihre eigenen Instinkte, Gefühle und Bedürfnisse, Begierde kontrollieren. Und man redet hier von das Ich als Instanzkontrolle der inneren Natur. Gleichzeitig die Beherrschung über die äußere Natur hat uns ermöglicht, einen gewissen Surplus in der ökonomischen Produktion zu herzustellen. Das heißt, eine Steigerung der Produktion, die auch die Klassengesellschaften ermöglicht hat, weil es gibt keine Klassengesellschaft ohne einen Surplus, einen gesellschaftlichen Surplus, einen ökonomischen Surplus, die einigen für sich eineignen, während andere arbeiten. Ja, aber gleichzeitig, es gibt also eine dritte Stufe. Diese Spaltung in der Gesellschaft zwischen die Eliten, die nicht arbeiten, und die arbeitende Klasse, hat auch der Unterschied zwischen menschlicher und geistlicher Arbeit hergestellt. Und eben durch diese neue Ebene sozusagen, werden die geistlichen Waffen produziert, durch die die Menschen die Natur immer besser beherrschen können. Und hier steht sozusagen die Zirkularität, weil die geistige Entwicklung des Menschen wieder zur besseren Ausbeutung der Natur zugunsten geht. Kondrullen, kondrullen drei. Ora manca schottiganca, ciò fatta bassara bianca. Kondrullen, kondrullen drei. Ora manca schottiganca, ciò fatta bassara bianca. Kondrullen, kondrullen drei. Manca un faccia sarmale, ziganca andate a parale. Kondrullen, kondrullen drei. Dar bassara bianca mia, ma che massera la ian. Kondrullen, kondrullen drei. Sarà bianca mia, ma che manserra la ian, condrulle draghi. Fra muselle buse hai, garnusti cui se le dai. Condrulle, condrulle draghi, scialle mele sto da scian, hai senza bene drago sia, condrulle, condrulle draghi. Shalle mele stata shan, ai sem che pe min dragozio, kondrulle, kondrulle drag. Contra.
Im Folgenden hören wir wieder Marco Marizzi, und zwar wieder über die Verbindung der Herrschaft über die innere Natur des Menschen zur Zivilisation erzählen, und in welcher Verbindung das mit der Möglichkeit einer allgemeinen Solidarität der Menschen mit den anderen Tieren steht. Weiters wieder noch besprechen das Verhältnis der instrumentellen Vernunft zur tierischen Selbsterhaltung.
Also ich würde sagen, eine gewisse Beherrschung über die Innennatur nicht abgeschafft werden kann. Sonst würden die Menschen wieder, also wieder zum Tier sich verwandeln. Und das Problem dazu ist, dass die Zivilisation wieder anfangen könnte. Und in diesem Sinne würde ich sagen, nein, also die Zivilisation muss nicht abgeschafft werden, sondern sie muss überholt werden. Das heißt, wir müssen einen nachzivilisatorischen Zustand erreichen. Wie das man aussieht, ist es schwierig zu antworten. Also die Frankfurter sprechen von einer Versöhnung zwischen Mensch und Tier, zwischen Vernunft und Natur. Versöhnung heißt aber nicht Gleichsetzung, also nicht Ununterscheidbarkeit, sondern eben, dass zwei verschiedene Pole sich in Stellung setzen und sich gegenseitig respektieren. Das ist das Bild von Friede bei Adorno, also ein Zustand, wo keiner der andere Gewalt tut. Wenn die Beherrschung über die Innennatur abgeschafft werden würde, dann würde der Mensch nicht mehr in der Lage sein, seine Solidarität für andere Wesen universell auszudrücken. Das heißt, das Problem ist, dass wenn man von einem tierischen Verfahren sozusagen sprechen kann, dann geht es immer um Selbsterhaltung. Also es gibt natürlich Mitgefühle bei Tieren auch, aber und auch Mitgefühle für andere Arten, für andere Tieren, aber dieses Mitgefühl kann natürlich nicht universell sein, also nicht für alle die Tiere, nicht für alle Lebewesen. Und warum denn? Ja, wahrscheinlich nur, weil die Erfahrung der Tiere immer in eine begrenzte Umwelt sich bewegt. Zum Beispiel Fische haben keine Ahnung von Hunden, während der Mensch kann also von auch eine Solidarität mit Hunden und mit Fischen haben. Hm? In diesem Sinne habe ich gesagt, dass wenn wir die Zivilisation abschaffen, dann es gibt keine Möglichkeit mehr, eine Solidarität mit allen Tieren auszudrücken. Und wir würden einfach zurück zu unserer tierischen Selbsterhaltung kehren. Obwohl, dazu man also hinzufügen muss, dass die instrumentelle Vernunft, also die Gestalt der Vernunft, die wir heute benutzen und wir erleben, genau ein etwas Tierisches an sich acht, insofern, als die instrumentelle Vernunft sich andere Tiere aneigt und das Leben anderer Tiere zerstört, genauso wie die Tiere alle die andere Tiere machen. Man kann schon sagen, dass die instrumentelle Vernunft eine Art von Übertreibung bei des Menschen ist, in dem Sinne, dass die anderen Tiere brauchen keine Werkzeuge. Ja? Sie haben in ihrem Körper und ihr soziale Verhältnisse alles, was sie brauchen, um zu überleben. Der Mensch ist, er lebt in gewisser Maße eine Ohnmacht, Ohnmacht, also gegen die anderen Tieren. Dazu braucht er also Werkzeuge zu erstellen und also die ganze Instrumentarium der Vernunft zu konstruieren. Wobei ich nur eine so höchst vermittelte Art von tierischer Selbsterhaltung sehe, nicht etwas also ganz anderes als die tierische Selbsterhaltung. Also, der Mensch druckt seine Beherrschung über seine Umwelt aus durch also die Werkzeuge und auch die Begriffe, die er benutzt, die eben Werkzeuge sind, um die Beherrschung der Natur. Und die anderen Tiere brauchen das nicht. Also, das Problem ist, dass eben dieses Verfahren des Menschen etwas blindhaft hat. Also die instrumentelle Vernunft entwickelt sich ohne selbstbewusst zu sein eigentlich. Warum sage ich das? Weil eben durch die instrumentelle Vernunft sind wir in der Lage, unsere Welt zu zerstören. Wir haben auch angefangen, die Welt zu zerstören oder mit Atomkriegen zu bedrohen. Das beweist, dass die instrumentelle Vernunft also in gewisser Maße mechanisch funktioniert und blindhaft funktioniert und eben, dass die instrumentelle Vernunft nicht die ganze Gestalt der Vernunft ist, weil es gibt die Möglichkeit, über die instrumentelle Vernunft zu reflektieren und eine so Selbstbewusstsein, ein Selbstbewusstsein darüber zu haben. Ja, und so sieht man inwiefern die instrumentelle Vernunft mit dem tierischen Verhalten gleich zu vergleichen man kann und gleichzeitig, wo ist der Unterschied? Von der einen Seite kann man die Zivilisation, also der Fortschritt der instrumentellen Vernunft aus materiellen Gründen erklären, nämlich, dass die Unsicherheit des Menschen, die Menschen durch die Beherrschung der Natur abschaffen wollten, eigentlich nicht durch diese Beherrschung zu abschaffen ist, sondern es geht immer um neue Widersprüche zwischen Menschen, zwischen Mensch und Natur, die benötigt also neue Auflösungen, die aber, wenn sie man durch nur die instrumentelle Vernunft sucht, wieder zu neuen Widersprüchen führen. Von der anderen Seite würde ich auch sagen, dass diese Entwicklung genau in der Spaltung zwischen geistigen und materiellen Arbeit seine Gründe hat und eben in der Selbstständigkeit der geistlichen Arbeit. Es gibt viele Begriffe, die wir jetzt benutzen, um die Natur zu beherrschen, die nicht in the first place gedacht wurden als Naturbeherrschungsbegriffe, sondern sie wurden einfach so durch Mathematik sozusagen, so als Spielerei des freies Denken erschafft worden. Und danach, eben weil wir so diese Unsicherheit immer wieder erleben, Widersprüche immer wieder auflösen müssen, danach um Naturbeherrschung willen benutzt worden sind.
Im letzten Teil unseres Interviews mit dem italienischen Philosophen Marco Maurizi wird er über die Gewalt in der Natur und das Bild des Tiers als friedliches Wesen, das es auch bei Adorno gibt, etwas erzählen. Weiters zu seinem Vortrag, den er auch auf dem Tierbefreiungskongress gehalten hat, unter dem Titel Tierisches, Allzutierisches, zur Dialektik von Vernunft und Natur. Da heißt es eben in der Ankündigung, der Vortrag versucht, die Konstellationen Vernunft, Natur theoretisch zu bearbeiten, um eine Gesellschaftskritik zu entwickeln, die das revolutionäre Potenzial von Marxismus und Antispeziesismus zusammenbringt. Es geht um eine kritische Analyse des linken Anthropozentrismus, der seinen Grund in dem marxischen Begriff von Natur findet. Weiters heißt es, die Natur als Subjekt zu begreifen, heißt, das Mensch-Tier-Verhältnis neu zu denken und es praktisch auf ein neues Niveau zu bringen. Ziel und Mittel einer solchen politischen Veränderung ist die Dekonstruktion der speziesistischen Selbstbesinnung und der Wiederaufbau der menschlichen Empfindlichkeit und Vernunft im Sinne einer radikalen emanzipatorischen Praxis.
Das Bild der Natur, wovon ich geredet habe, ist, was uns von der Natur erschreckt. Also die Menschen erschrecken vor die Zerstörung, die Gewalt, den Tod, die wir in der Natur erleben. Und genau das haben wir projizieren wir in gewissem Maße zum Tier. Das stimmt. Aber kann man auch nicht verneinen, dass es sowas in der Natur gibt und dass wir sozusagen eine andere Welt, eine andere Natur träumen, die wir vielleicht realisieren könnten. Das ist die Frage, ob wir das, ob wir diese Möglichkeit verwirklichen können oder also eine Selbstillusion bleiben muss. Es stimmt auch dabei Adorno, so wie, weshalb dieses Bild von Tier als also als friedliches Wesen, also nicht in Kämpfe mit anderen Tieren gibt. Ja, das ist eine bestimmte Stelle in Minima Moralia, wo er sagt, dass Adorno sich die Utopie sich so vorstellt, als ob die Menschen nicht mehr tun, also wie Tiere, also einfach sie da liegen und, und sich die Zeit genießen und so weiter. Obwohl wieder man auch sagt, dass es wieder ein Traum ist und das ist ein Bild von Tieren, die auch nicht ganz stimmt, also nicht ganz stimmt, also im Sinne, es gibt auch etwas dran in Tieren, das nicht in diesem Bild passt. In seinen Moralschriften hat eben auch Adorno gesagt, dass das einzige moralische Prinzip, von dem wir heute sprechen können, ist, uns wie ein gutes Tier zu behandeln, zu verfahren. Also, aber die Frage ist, was ist ein gutes Tier? In meinem Vortrag habe ich versucht zu zeigen zuerst, warum der Naturbegriff bei Marx doppeldeutig ist, seine Unstimmigkeiten und Ungleichheiten darzustellen, weil eben diese Unstimmigkeiten bei Marx die Ursache sind wahrscheinlich, warum die Postmarxisten nicht in der Lage sind, das Naturproblem aufzulösen. Nämlich also unsere Beziehung zur Natur nicht als solidarisch darzustellen, sondern sie müssen immer wieder die Natur und die Tiere als Opfer der menschlichen Arbeit, der menschlichen Gesellschaft, der menschlichen Vernunft erklären. In diesem Sinne habe ich also Habermas und Žižek kritisiert und versucht zu zeigen, wie also die humanistische Position von Habermas und die anti-humanistische Position von Žižek eigentlich eine scheinbare Opposition ausmachen. Eben diese beiden Positionen sich zusammenfallen, indem die Natur nicht als Partner des Menschen, also die Tiere nicht als Mitsubjekte verstehen, sondern nur als Objekte oder also nicht menschlichen sozusagen. Um das Naturproblem aufzulösen, braucht man die kritische Theorie, also braucht man die Frankfurt-Schule. Adorno, Horkheimer und Marcuse haben versucht zu zeigen, wie die Natur als Subjekt zu denken ist. Die Natur als Subjekt zu denken, heißt nicht, also zurück zum Anthropomorphismus zu zerfallen, zum Animismus oder wer weiß ich, sondern unser Verhältnis zur Natur zu verwandeln, zu transformieren, so dass es tatsächlich die Natur und die Tiere als Mitsubjekten herauskommen. Aber um diese theoretische Perspektive zu entwickeln, braucht man also einige Vorbedingungen. Also es muss zuerst, wie Marcuse sagte, unsere Sinnlichkeit renoviert So, es muss eine Revolution in der Sinnlichkeit stattfinden, wobei wir nicht mehr die Dinge wahrnehmen, wie die Herrschaftsgesellschaft uns zwingt zu wahrnehmen, also als eben als Objekt der instrumentellen Vernunft. Aber auf der anderen Seite muss auch die Gestalt der Vernunft sich verwandelt und verändert. Die Vernunft, die aktuelle Vernunft, also die heutige Vernunft, die Vernunft unserer Gesellschaft muss als irrational denunziert werden. Und hier muss man von den Dialekten zwischen Sinne und Vernunft aussprechen. Also wir nehmen die Dinge wahr in der Form, die uns die Gesellschaft von oben oktroyiert sozusagen. Und deshalb sind wir nicht mehr in der Lage, die Dinge nicht als Objekt der instrumentellen Vernunft zu denken. Also Denken und Sinnlichkeit machen ein dialektisches Verhältnis aus. Und dritter Punkt war die Möglichkeit, eine neue Technologie zu entwickeln, also eine versöhnende Technologie, also eine Technologie, die nicht die Natur notwendig Gewalt tut, sondern sich an die Natur solidarisch richtet, sozusagen. Und in diesem Zusammenhang habe ich von der Wichtigkeit der Kunst für diese utopische Vorstellung von Technik gesprochen. Also Kunst und Technik sind nicht zu trennen, obwohl sie jetzt natürlich in einer Opposition sich finden, obwohl also die Technik funktional und uneindringlich aussieht, während der Kunst also schön, also nutzlos und kontemplativ. Es wäre so das Ziel, eine Revolution in unserem Verfahren, eben eine Technologie zu entwickeln, die die Spaltung zwischen Technik und Kunst überholt.
Ja, das war jetzt das Interview mit dem Marco Maurizi und ich wollte noch geschwind sagen zum Kongress, dass die Organisatorinnen eine DVD planen, wo eben dann alle Beiträge dokumentiert werden. Und genau, und von uns in der nächsten Sendung, die am 25.10. ist, gibt es ein Interview mit einem finnischen Aktivisten über die Tierbefreiungsbewegung in Finnland und eine finnische Kampagne der jüngsten Zeit. Ja, und jetzt kommt der Beitrag zu dem englischen Tierrechtsaktivisten, der nach 16 Monaten Haft endlich freigelassen worden ist.
Am 9. Mai 2006 hat es in England Hausdurchsuchungen und Verhaftungswelle gegeben. Bei mehreren Leuten wurden Wohnungen durchsucht, auch bei einem Aktivisten namens Sean Curtley. Bei ihm wurde die Tür eingetreten und 9 Stunden lang das Haus durchsucht. Grundlage für die Durchsuchungen und die Verhaftung von Sean war Ermittlungen gegen die Kampagne, in der er involviert ist, und zwar die sogenannte Stop Sequani Animal Testing Kampagne. Sequani ist ein Tierversuchsunternehmen in der Nähe von Oxford. Dort werden toxikologische Tests an Meerschweinchen, Hunde, Kaninchen, Schweine, Mäuse, Hamster und Ratten durchgeführt. Und Proteste gegen das Tierversuchsunternehmen gibt es seit etwa 20 Jahren. Das heißt, Sean Curtley ist seit Mai 2006 in Untersuchungshaft gesessen. Im Januar 2008 ist dann der Prozess gefolgt gegen ihn und 6 andere Tierrechtsaktivistinnen. Vorwurf war die Conspiracy to interfere with an animal research establishment. Das heißt also ungefähr übersetzt, dass sie eine Verschwörung gegründet haben und damit Einfluss auf Unternehmensverträge in der Tierversuchsbranche ausüben wollten. Das Ganze basiert auf einem neuen Gesetz, dem Serious Organized Crime and Police Act von 2005, der Protestmöglichkeiten massiv einschränkt in England. Jean wurde im Prozess vorgeworfen, dass er Administrator der Kampagnen-Website ist. Und obwohl die Website keine Demos ankündigt oder Demoberichte abdruckt, wurde er als Kampagnenorganisator verurteilt, als einziger von den 7 Beschuldigten. Die 18 Wochen Prozess war ein Hochsicherheitsprozess, das heißt, die Jury ist von einem geheimen Ort unter Schutz der Polizei eingefahren worden, Medien waren ausgeschlossen und alle Menschen, die den Prozess besuchen wollten, ist verboten worden, dass sie einschlägige, also zum Beispiel Tierrechtslogos auf der Bekleidung, also auf T-Shirts oder Hosen tragen. Im Prozess ist vorgeworfen worden, dass während der Kampagne Protestfaxe an Sequanik geschickt worden sind, dass es einen Hausfriedensbruch gab, an dem auch Jean Körtli beteiligt gewesen sein soll und dass Arbeiterinnen und Nachbarinnen grob übersetzt aufgeregt waren über die Proteste. Aber der Vorwurf hat nichts zu tun gehabt mit Home-Demos, Sachbeschädigungen etc., die es im Zuge dieser Kampagne nicht gegeben hat. Wie gesagt, Jean wurde im Mai 2008 als einziger schuldig gesprochen. Er hat 4,5 Jahre Gefängnis bekommen und eine Verordnung, eine Antisocial Behavior Order, die vorschreibt, dass er nach seiner Freilassung 5 Jahre ein Gebietsverbot um das Unternehmen hat und Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen Sequani ihm verboten ist. Wie später veröffentlicht wurde, war der damals entscheidende Richter Peter Ross Jäger und Angler, was sicher dazu beigetragen hat, dass Jean so eine hohe Strafe bekommen hat, was aber sicher nicht das ganze Ausmaß der Repression erklärt. Jean ist daraufhin in Berufung gegangen und am 17. September ist er freigekommen, da er in zweiter Instanz freigesprochen wurde. Wir alle freuen uns natürlich, dass er nach 16 Monaten wieder in Freiheit sein kann und hoffen, dass er in Zukunft seine Ruhe hat von Repressionsorganen.
So, ich sage jetzt noch kurz ein paar Termine. Es rennt eh schon die Zeit davon. Und zwar gibt es am 25. September ist wieder unser Anti-Spee-Café in der IDA. Und zwar werden wir da Simpsons folgen mit Tierrechtsbezug zeigen und dann auch darüber diskutieren. Das ist ab 16 Uhr. Dann gibt es von 28.09. bis 3.10. die Aktionswoche gegen Überwachung, wo verschiedene Vorträge stattfinden werden oder halt irgendwelche Aktionsformen. Zum Beispiel ein Themenabend zur Überwachung über die Entwicklung, Gesetzeslage, kreative Widerstandsformen. Dann gibt es ein Picknick gegen Überwachung, das ist als Kundgebung, und dann eine Aktion dazu, die heißt Google dich selbst oder wer weiß, was weiß das Internet über dich. Dann gibt es noch eine Lesung aus den Akten, und zwar unter dem Titel Ein absurdes Theater zum Paragraph 278a, und darauf anschließend eine Soli-Party. Dann ein weiterer Vortrag ist oder Workshop zu Tor, Anonymität online. Und dann gibt es noch einen Filmabend, Meine Daten und ich. Und ein Straßeninterview-Screening und anschließende Diskussion zur Überwachung im öffentlichen Raum. Ja, das ist halt in der Woche an verschiedenen Tagen sind die Sachen, die ich gerade erzählt habe.